Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Sind die Renten sicher? Was ist mit der Wehrpflicht? Und wie geht's weiter in der Flüchtlingspolitik? Fragen, die viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Gestern Abend hatten etwa 150 von Ihnen Gelegenheit, direkt mit dem Bundeskanzler zu sprechen. In der ARD-Sendung Arena stellte sich Merz den Fragen des Publikums, zeigte sich selbstkritisch, wie bei seinen Stadtbildäußerungen, aber auch entschlossen, wie bei der Reform des Wehrdienstes.
150 Menschen treffen auf den Bundeskanzler und der auf den Schüler Noel Reger.
Warum soll ich für dieses Land kämpfen, wenn mir das Land nicht das Gefühl gibt, dass es für mich kämpft? Wir sehen, der Kulturpass wurde gestrichen, die Deutsche Bahntickets werden immer teurer und jetzt Freitag wurde ein Rentengesetz verabschiedet, was es meiner Generation nur schwerer macht.
Friedrich Merz verteidigt vor Noel und anderen die Pläne zur Rente, aber auch zur Wehrpflicht.
Wir setzen auf Freiwilligkeit. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, auch mit attraktiven Angeboten Soldatinnen und Soldaten für die Bundeswehr zu gewinnen. Wenn das freiwillig geht, freue ich mich. Wenn es nicht freiwillig geht, müssen wir über Wehrpflicht wieder reden.
Mera Arta, Medizinstudentin, konfrontiert den Kanzler mit seiner Stadtbildaussage. Und der gibt sich selbstkritisch.
Was glauben Sie, haben solche Aussagen für einen Einfluss auf den Zusammenhalt der Gesellschaft?
Ja, ich hätte vielleicht früher sagen sollen, was ich konkret damit meine. Damit bin ich okay, das würde ich heute anders machen. Wir brauchen Migration, wir brauchen Einwanderung. So, und diejenigen, die in unserem Land leben wollen, müssen sich an die Regeln halten. Und wenn sie es nicht tun, müssen sie gehen.
Der Erfolg der AfD beschäftigt die Menschen im Studio und wie der Kanzler damit umgehen will.
In dem Augenblick, wo wir die Probleme lösen, entziehen wir dieser Partei mehr und mehr auch die Grundlage.
Es gibt viele Fragen an den Regierungschef, auch diese. Mit welchem Handwerker würde er sich vergleichen? Merz zögert. Gärtner oder Maurer?
Wir haben große Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und wenn ich das mit dem Maurer sage, dann meine ich es fast ein bisschen ernst. Das Fundament ist da, aber wir müssen wesentliche Teile des Hauses neu bauen.
60 Minuten im Bürgerdialog mit einem Kanzler, der, wie er sagt, mit dem, was er erreicht hat, noch nicht zufrieden ist.
Kerstin Palzer in Berlin. Wie ist Friedrich Merz gestern Abend aufgetreten?
Ja, der Auftritt von Friedrich Merz war unerwartet diplomatisch. Zum Beispiel hat er ja zugegeben, dass er in seiner Stadtbildaussage nicht ausreichend darauf hingewiesen hat, wie wichtig die meisten Migrantinnen und Migranten für die deutsche Gesellschaft sind, dass ohne sie zum Beispiel in Krankenhäusern gar nichts mehr laufen würde. Da hat er einen Fehler zugegeben, hat sogar gesagt, er würde das heute so nicht mehr machen. Und das ist schon ungewöhnlich bei Friedrich Merz. Damit hat der Kritiker natürlich den Wind aus den Segeln genommen. Offen ist allerdings, ob er das jetzt auch in konkrete Politik umsetzt oder ob es eher eine, sagen wir mal, rhetorische Schadensbegrenzung war.
Hat der Kanzler denn erklärt, wie es mit seiner Regierungsarbeit weitergehen soll?
Nein, eine große Linie der Regierung Merz, die hat der Kanzler gestern nicht erklärt. Selbst als er ja die Frage bekam, warum er den Menschen nicht mehr zumutet, um dann aber Deutschland natürlich zukunftssicherer zu machen, um große, dringend nötige Reformen zu beginnen, da war Merz sehr zurückhaltend. Da stellte er sich eher als den Kanzler dar, der die Probleme so peu à peu abarbeitet, die er von seinen Vorgängern geerbt hat. Wo Deutschland aber in 5 oder in 10 Jahren stehen soll, das hat der Kanzler nicht gesagt.
Danke, Kerstin Palzer in Berlin. Auch über das Gesundheitssystem wurde gestern Abend diskutiert. Dabei ging es unter anderem um die steigenden Kosten. Der Kanzler versuchte zu beruhigen, seine Regierung tue alles, um die Krankenkassenbeiträge stabil zu halten. Das dafür geplante Sparpaket ist im Bundesrat allerdings vorerst gestoppt worden, was die Krankenkassen kritisieren. Sie gehen davon aus, dass sie schon im kommenden Jahr die Beiträge erhöhen müssen, zum Leidwesen vieler Versicherter.
Immer mehr für die Krankenversicherung bezahlen, das frustriert Familie May aus Kahla in Thüringen. Hinzu kommt, ihre Krankenkasse übernimmt Leistungen nicht, die ihr Sohn Oliver aus Sicht der Eltern dringend braucht. Das sei ungerecht.
Wir zahlen monatlich einen Haufen Geld in die Kasse ein und bekommt eigentlich, Anführungszeichen, so wenig auch wieder. Also ich finde es wirklich, ich bin einfach nur noch wütend.
Die ersten Krankenkassen gehen schon von weiteren Beitragserhöhungen für 2026 aus. Die Koalition will mit einem Sparpaket, das vor allem die Krankenhäuser betrifft, die Kosten senken und die Beiträge stabil halten. Doch der Bundesrat schickte das Paket in den Vermittlungsausschuss. Die Länder fürchten zu hohe Einschnitte bei den Kliniken.
Das ist einerseits auch das gute Recht der Länder, hier Einspruch zu erheben. Andererseits muss uns allen klar sein, dass wir in Zukunft noch einen weit größeren Betrag einsparen werden müssen.
Gesundheitsministerin Waken hofft weiter, dass der Bundesrat nächste Woche den Einsparungen zustimmt. Die Krankenkassen fordern in einem Brief an die Politik, das Sparpaket sei das absolute Minimum für Beitragsstabilität. Eigentlich brauche es viel größere Anstrengungen. Auch die Arbeitgeber mahnen heute beim Tag der Metall- und Elektroindustrie zu schnellen, tiefgreifenden Reformen in den Sozialsystemen.
Wenn wir heute Reformen verweigern, weil sie unpopulär sind, zerstören wir die Grundlage für Wohlstand und soziale Sicherheit morgen.
Bekommen die Beitragszahler bald Briefe, die höhere Abgaben ankündigen? Die ersten Krankenkassen bereiten das bereits vor. Sie sagen, selbst wenn das Sparpaket kommt, reiche ihnen das Geld wahrscheinlich nicht aus.
Er gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft, der Maschinen- und Anlagenbau. Lange Zeit lief es für die exportstarke Branche gut, doch inzwischen herrscht Krise. Die Produktion geht zurück, Fabriken sind nicht ausgelastet und die Kurzarbeit nimmt zu. Erst heute kündigte der Maschinenbauer Voith den Abbau von bis zu 2500 Stellen an. Und der Branchenverband VDMA veröffentlichte seine Prognose für das laufende Jahr. Demnach wird es erst einmal nicht besser.
Seit mehr als 45 Jahren leitet Lüttger Grünewald das Maschinenbauunternehmen FLG Automation im hessischen Kaben. Jetzt steckt seine Firma besonders heftig in der Krise. Derzeit bauen sie hier eine Maschine zur Herstellung von elektrischen Zahnbürsten. Doch die Umsätze sinken. Insgesamt sei die Situation alles andere als schön, sagt er.
Wir sind genau wie die Konjunktur momentan überall für Maschinenbau ist. Geht's uns genauso. Die Anfragen sind wenig, die Aufträge dementsprechend auch.
In der Maschinenfertigung herrscht Leere, Kurzarbeit. Vor der Corona-Pandemie waren es hier mal insgesamt 130 Mitarbeiter, jetzt sind es noch 50. Schwierige Zeiten, so wie für viele Maschinenbauunternehmen derzeit. Laut Branchenverband VDMA ist die Produktion in Deutschland das dritte Jahr in Folge rückläufig. 2025 soll sie um 5% sinken, 2026 immerhin wieder um 1% hochgehen. Die Zahl der Mitarbeitenden ging in den vergangenen beiden Jahren um 23.000 zurück auf noch gut 1 Million.
Wir sind getroffen von internationalen Krisen, Zölle in den USA, chinesischer Wettbewerb, Krieg in der Ukraine. All das schafft Unsicherheit und die tut unseren Märkten weh. Dazu kommt ein unreformierter deutscher Standort, von dem aus wir in die Welt liefern wollen.
Vor allem weniger Bürokratie und schneller sinkende Unternehmenssteuern würden laut Verband gerade mittelständischen Unternehmen helfen, sowie dem von Lüttger Grünewald. Der 72-Jährige ist optimistisch, dass es im kommenden Jahr auch bei FLG Automation wieder besser läuft.
Helfen könnte den Maschinenbauern eine Entscheidung aus Brüssel, die schon lange von Wirtschaftsvertretern gefordert worden war. Das Lieferkettengesetz der EU wird abgeschwächt. Laut dem Gesetz müssen Unternehmen prüfen, ob ihre Lieferanten die Menschenrechte und den Umweltschutz einhalten. Zu viel Bürokratie, sagen Kritiker. Jetzt soll das Gesetz nur noch für Konzerne mit mindestens 5.000 Beschäftigten und einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro gelten. Bislang lag die Grenze schon bei 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro. Gestiegene Lebenshaltungskosten spüren alle, doch besonders stark Menschen mit kleinem Einkommen. Das bestätigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 2023. Demnach gaben Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1.300 Euro durchschnittlich 64% davon für Lebensmittel und Wohnen aus. Im Mittel aller Haushalte lag der Anteil bei 52%. Bei Haushalten mit hohem Einkommen war es weniger als die Hälfte. Die Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten ist für Journalistinnen und Journalisten riskant. 67 von ihnen sind dieses Jahr entweder von Armeen, Milizen oder kriminellen Organisationen getötet worden, wie Reporter ohne Grenzen mitteilte. Journalisten starben im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und in Mexiko durch Bandenkriminalität. Am gefährlichsten aber war der Gazastreifen. Dort wurde fast die Hälfte der 67 Reporter getötet.
Ein getöteter Reporter wird im Gazastreifen beerdigt. Einer von 29 in diesem Jahr. Der Gazastreifen war damit mit Abstand das gefährlichste Einsatzgebiet für Journalisten, Fotografen und Kameraleute weltweit. Sie wurden Opfer von Bombardierungen oder Schusswechseln. Die Organisation Reporter ohne Grenzen wirft der israelischen Armee aber auch gezielte Tötungen von Journalisten im Kriegsgebiet vor. Israel verteidigt sich damit, dass unter den palästinensischen Journalisten auch Hamas-Kämpfer seien. Der Direktor von Reporter ohne Grenzen glaubt das bei den von Ihnen aufgezählten Opfern nicht. Reporter ohne Grenzen zählt nur professionelle Journalisten, die unabhängig arbeiten. Wir verteidigen keine Sprecher der Hamas. Neben den vielen Todesopfern in diesem Jahr beklagt Reporter ohne Grenzen auch die Journalisten in Gefangenschaft. Insgesamt sitzen 503 Medienvertreter weltweit wegen ihrer Arbeit in Gefängnissen, die meisten in China, gefolgt mit einigem Abstand von Russland. Nicht nur Lebensgefahr und Haftstrafen bedrohen Mitarbeiter unabhängiger Medien. Reporter ohne Grenzen registriert insgesamt einen weltweiten Rückgang der Pressefreiheit, zum Beispiel in den USA. Es gibt da eine Hasskampagne gegen Journalisten und Trump redet sehr aggressiv über sie. Die Organisation hofft jetzt, dass die Verteidiger der freien Presse in Zukunft deutlicher ihre Stimme erheben.
Lange hat der Frieden nicht gehalten. Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha ist wieder aufgeflammt. Zahlreiche Menschen mussten inzwischen vor den Kämpfen fliehen. Für sie wurden auf beiden Seiten der Grenze Notunterkünfte eingerichtet. Es gibt mehrere Tote und viele Verletzte. Thailand und Kambodscha geben sich gegenseitig die Schuld für die erneute Eskalation. Erst im Oktober hatten sie unter Vermittlung von US-Präsident Trump einen Friedensvertrag unterschrieben. Bei der Google-Suche können Nutzer schon seit längerem den sogenannten KI-Modus nutzen und damit Inhalte mithilfe von künstlicher Intelligenz finden. Jetzt hat die Europäische Kommission ein Verfahren gegen den Internetriesen eingeleitet. Ihr Vorwurf: Google trainiere seine KI mit Inhalten Dritter, allerdings ohne dafür zu bezahlen. Google kritisiert die Ermittlungen der EU. Damit würden Innovationen auf einem Markt erstickt, der wettbewerbsintensiver denn je sei. Zum Sport. Pure Freude. Nach einer ganz starken Leistung, erstmals seit knapp 2 Jahrzehnten, steht die deutsche Frauenhandballnationalmannschaft wieder in einem WM-Halbfinale nach einem 30-23 Erfolg gegen Brasilien. Für das deutsche Team war es bei der Heimweltmeisterschaft der 7. Sieg im 7. Spiel.
Riesenjubel in Dortmund. Nach dem Sieg über Brasilien geht der Medaillentraum der deutschen Handballerinnen weiter. Sie finden von Anfang an die Lücken in der brasilianischen Hintermannschaft. Viola Leuchter zum 8-3. Doch dann wird's ein bisschen luftiger in der deutschen Abwehr. De Rosa bestraft's und bringt die Brasilianerin wieder ran. Vor der Pause die DHB-Auswahl souverän und trickreich. Nina Engel mit der 17-11 Halbzeitführung vor ausverkaufter Halle in Dortmund. Nach dem Seitenwechsel Brasilien hier und da hinten überfordert. Behrens mit dem 20-12 und der 8-Tore-Führung. Doch knapp 10 Minuten vor dem Ende wird's kurz kribbelig. Brasilien kommt nochmal auf 3 ran. Am Ende aber setzt sich die DHB-Auswahl verdient mit 30-23 durch. Pure Erleichterung und Emotionen. Die deutschen Handballerinnen stehen damit erstmals seit 2007 wieder in einem WM-Halbfinale.
In diesem Nationalpark in Bolivien haben Forscherinnen und Forscher einen spektakulären Fund gemacht. Sie entdeckten etwa 16.000 Fußabdrücke von Dinosauriern, einer Art Urzeit-Autobahn. Die Spuren sind etwa 66 Millionen Jahre alt und trotzdem gut erhalten. Sie stammen von der Dinosauriergruppe Theropoden, zu der auch der Tyrannosaurus Rex gehört. Forscher sind begeistert über neue Einblicke in das Leben und Verhalten der Dinosaurier. Und wir schauen aufs Wetter für morgen, Mittwoch, den 10. Dezember.
Ausläufer des Tiefs über dem Nordmeer sorgen in der Nacht und Morgen gebietsweise für Regen. Heute Nacht zunächst im Norden, später auch im Westen. Im Süden ist es häufig klar, regional bildet sich aber Nebel. Abseits davon scheint morgen häufig die Sonne. In einem Streifen vom Westen bis in den Nordosten fällt gebietsweise Regen, der sich allmählich in die Mitte verlagert. Heute Nacht im Ruhrgebiet noch 12, an den Alpen Abkühlung bis auf minus 2 Grad. Morgen bei Dauernebel 5, mit Sonnenschein im Schwarzwald bis zu 15 Grad. Am Donnerstag ist es überwiegend bewölkt oder neblig, nur regional auch freundlich mit Sonnenschein. Mehr Sonne verspricht der Freitag, aber auch Wolken und Nebel. Am Samstag aus Nordwesten wieder etwas Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um die KI von Google und das Verfahren, das die EU gegen das Unternehmen eingeleitet hat. Jesse Wellmer fragt nach, wie gefährlich es für Europa ist, sich mit amerikanischen Tech-Giganten anzulegen. Und es macht wieder Klick. Analog fotografieren ist im Trend. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.